Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe-Info vom Donnerstag, den 26. Februar. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um diese Themen. Magischer Sommer in Bern. Ein Dokumentarfilm gibt Einblicke hinter die Kulissen der Fußball-Europameisterschaft.
Im März vor einem Jahr hat man gespürt, hey, Bern ist ready für diese Frauen-EM. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen Doku, aber die Geschichte, die wussten wir natürlich noch nicht. Also wir wussten nicht, was für eine Geschichte da schlussendlich geschrieben wird.
So die Gesamtleiterin Hanna Sutter. Und dann Nennung der Nationalität in den Medien.
Bis jetzt war es so, dass es wirklich die Aufgabe der einzelnen JournalistInnen war, in jedem Einzelfall abzuwägen, mit allen verfügbaren Informationen, die man hat, ob die Nationalität einer der Faktoren ist, die überhaupt relevant sind, um dieses Tatgeschehen einordnen zu können.
Bei SRF ändert sich das nun. SRF hat seine publizistischen Leitlinien angepasst. Die Nationalität wird nun konsequent bei TäterInnen und Opfern angegeben. Und schließlich am Ende der Sendung ein Einblick in die Berner Kulturwelt mit BKA-Kulturjournalistin Sue Leuenberger. Heute nicht zum Frühlingserwachen, sondern zu einer Winterreise von Schubert. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen nun zuerst zu den Kurznachrichten des Tages und schauen zuerst ins Ausland. Vor der Küste Kubas ist es gestern zu einem Schusswechsel gekommen. Die Details hat Noah Biu.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, ist ein Schnellboot aus den USA in kubanische Gewässer eingedrungen. Die Besatzung eröffnete daraufhin das Feuer auf eine kubanische Patrouille. Die kubanischen Streitkräfte erschossen in der Folge 4 der Angreifer und verletzten 6 weitere. Dem kubanischen Innenministerium zufolge handelt es sich um regierungskritische Exilkubaner. Sie seien unter anderem ausgerüstet gewesen mit Tarnkleidung, Sturmgewehren und selbstgebauten Sprengsätzen. Der US-Außenminister Marco Rubio erklärte, dass es sich nicht um eine US-Operation handle und dass kein Personal der US-Regierung daran beteiligt gewesen sei.
In Hongkong hat ein Berufungsgericht Jimmy Lai vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen.
Das Berufungsgericht hat damit ein Urteil aus dem Jahr 2022 aufgehoben, wie der Guardian berichtet. Frei kommt Lai deswegen aber nicht. Vor wenigen Wochen hat ihn ein Gericht zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das Verfahren lief unter dem von China verhängten nationalen Sicherheitsgesetz. Jimmy Lai ist einer der bekanntesten Kritiker der chinesischen Regierung und hat die mittlerweile eingestellte Zeitung Apple Daily gegründet.
Der Iran und China stehen kurz davor, sich zu einigen über den Kauf von Marschflugkörpern gegen Schiffe.
Das bestätigen 6 Personen, die mit den Verhandlungen vertraut sind, wie Reuters berichtet. Mit dem Kauf der Überschallraketen würde sich die Schlagkraft des Irans vergrößern. Dieser will die Raketen möglicherweise gegen US-Kriegsschiffe einsetzen. Die USA haben ihre Präsenz in den Gewässern vor Iran kürzlich verstärkt. In Genf gehen derweil die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das iranische Nuklearprogramm in die dritte Runde.
Damit in die Schweiz. Der Bundesrat reagiert auf die Kritik beim indirekten Gegenvorschlag zur Inklusionsinitiative.
Das gab die Landesregierung gestern bekannt. Neu gilt das Gesetz für alle Menschen mit Behinderungen und nicht nur für Menschen, die Leistungen der IV beziehen. Der Bundesrat legt den Fokus zudem auf die Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention. So ist ein nationaler Aktionsplan vorgesehen. Dafür sollen Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen einbezogen werden. Die Inklusionsinitiative fordert die effektive Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderungen in allen Lebensbereichen. Der Bundesrat will dem Anliegen auf Gesetzesstufe nachkommen und hat deshalb einen indirekten Gegenvorschlag dafür ausgearbeitet. Bei der Vernehmlassung zum Gegenvorschlag hagelte es Kritik von Organisationen und Verbänden. Die InitiantInnen kritisieren nun auch den neuen Gesetzesentwurf, darunter auch der Dachverband Inclusion Handicap. Der Gegenvorschlag gewährleistet die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen nicht und sei keine Alternative zur Initiative, so der Dachverband.
Die gewaltlose Erziehung findet Einzug ins Zivilgesetzbuch.
Das hat der Bundesrat gestern beschlossen. Gewalt in der Kindererziehung ist bereits nach geltendem Recht verboten, etwa im Strafrecht. Neu soll dieser Grundsatz auch im Zivilgesetzbuch festgehalten werden. Diese Änderung gilt ab dem 1. Juli. Mit der Änderung müssen Kantone den Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten sicherstellen. Der Bund verzichtet aber auf begleitende Sensibilisierungsmaßnahmen auf nationaler Ebene. Die Stiftung Kinderschutz Schweiz bedauert, dass der Bund keine finanziellen Mittel zur Verfügung stellen will.
In die Region Bern, wo es vorwärts geht mit dem Wärmeverbund Bern-Wabern.
Die EWB hat das Baugesuch für den ersten Netzabschnitt eingereicht, wie die Energieversorgerin heute mitteilt. Der erste große Netzabschnitt entsteht im Zentrum von Wabern. Die Bauarbeiten dazu beginnen Ende dieses Jahr. Der Wärmeverbund soll künftig Teile von Bern und Könitz mit erneuerbarer Wärme versorgen. EWB und die Gemeinde Könitz haben sich vor einem Jahr für das Projekt entschlossen.
Im Falle der hohen IT-Kosten am Berner Inselspital hat sich die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates eingeschaltet.
Wie aus einer Vorstoßantwort hervorgeht, will die Geschäftsprüfungskommission eine Auslegeordnung vornehmen. Das berichtet die Zeitung Der Bund. Dabei sollen Fragen zu den hohen Kosten geklärt werden, als auch danach, was dies für die flächendeckende Einführung des Systems im Kanton bedeutet. Das Inselspital hat ein neues IT-System aus den USA eingeführt. Dieses kostete 100 Millionen mehr, als das Spital erst angegeben hatte, wie vor 2 Wochen bekannt wurde. Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schneck will das neue System in allen Spitälern des Kantons einführen. Diese Pläne hat er nun vorerst zurückgestellt.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich nur Bio. Damit zum Schluss der Blick auf das Wetter. Der Frühling scheint zu verweilen. Heute sind milde 18 Grad und Sonnenschein angesagt. Morgen Freitag ebenfalls Sonne bei erneut 18 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Knapp 7 Monate ist es her, seit die Fußball-Europameisterschaft zu Ende ging. Nun lädt ein Dokumentarfilm dazu ein, diese Erlebnisse wieder zum Leben zu erwecken. Der Dokumentarfilm The Next Chapter blickt hinter die Kulissen. Gestern wurde er publiziert. Ich habe mit Hanna Sutter geredet. Sie ist die Co-Gesamtleiterin der Host City Bern der Fußball-Europameisterschaft. Ich habe Hanna Sutter als erstes gefragt, wie sie den letzten Sommer in Erinnerung hat.
Ja, immer noch mit einem extrem guten Gefühl und auch mit viel Dankbarkeit. Wir hatten ganz viele helfende Hände und wirklich super Partner, eine wunderbare Stadt, um diesen Event hier durchzuführen. Und da haben ganz viele Leute dazu beigetragen, dass wir einen unvergesslichen Sommer in Bern erleben durften.
Und dieser unvergessliche Sommer, der wird jetzt wieder zum Leben erweckt durch einen Dokumentarfilm. The Next Chapter heißt dieser Film, der gestern publiziert wurde. Welche Momente oder welche Einblicke in diese Europameisterschaft wollten Sie vermitteln? Was war Ihnen persönlich ganz besonders wichtig?
Also die Idee, einen Doc-Film zu machen, die kam etwa, ja, im Frühling kam die auf. Wir hatten da das 100 Days to Go im Stadion Wankdorf organisiert, wo wir zum ersten Mal über 10.000 Zuschauer in einem Frauenspiel hatten. Und danach kam dann die Idee, hey, wir müssen da ein Zeitdokument eigentlich vorbereiten. Wir wussten ja noch nicht, was passiert, aber irgendwie im März vor einem Jahr hat man gespürt, hey, Bern ist ready für diese Frauen-EM. Und ja, dann haben wir gesagt, wir machen einen Doku, aber die Geschichte, die wussten wir natürlich noch nicht. Also wir wussten nicht, was für eine Geschichte da schlussendlich geschrieben wird.
Und die Geschichte, die wurde jetzt geschrieben. Knapp eine Stunde ist der Dokumentarfilm lang. Ziel des Films ist es gewesen, die Bedeutung des Frauenfußballs für die Region Bern einzuordnen. Es kommen viele ExpertInnen zu Wort, viele FußballerInnen. Hören wir doch mal hinein, was Lia Welti zu sagen hat.
Ich wünsche mir natürlich, dass die Fans weiterhin einfach in die Stadien werden gehen, egal ob jetzt die Schweizer Nazi spielt, die IB-Frauen, Basel-Frauen oder wer auch immer, dass sie gerade die Frauen unterstützen, weil das ist schon ein Teil von dem kleinen Puzzle, der dazu beiträgt, dass es erfolgreich bleibt oder erfolgreicher wird und dass so weiterhin gepusht werden kann, für die nächsten Schritte zu gehen.
Lia Welti wünscht sich im Film also, dass diese Welle, diese Euphorie für den Frauenfußball weitergetragen werden kann. Hanna Sutter, was meinen Sie, welches Erbe hat diese Fußball-Europameisterschaft in Bern hinterlassen?
Ja, ich glaube, das war genau Ziel des Films. Das ist auch das letzte Puzzlestück unseres Legacy-Programms. Wir hatten ja immer gesagt, wirklich im Team, das war uns von Anfang an wichtig, wir wollen nicht einfach einen Monat Party und dann ist es vorbei und das war's. Wir haben immer gesagt, wir wollen wirklich auch etwas bewegen im Frauenfußball, im Frauensport und eigentlich auch in der Gesellschaft. Wir wollen helfen, dass es neue Vorbilder gibt. Wir wollen Geschichten schreiben, wir wollen auch mehr Sichtbarkeit eigentlich für den Frauensport. Und natürlich haben wir auch diverse Maßnahmen aufgegleist, wir wussten, es wird einen Boom geben im Mädchenfußball, im Frauenfußball. Da haben wir Maßnahmen aufgegleist, dass möglichst viele dann auch einen Platz bekommen, wenn sie den Fußball spielen wollen. Und wir haben auch in anderen Sportarten in der Stadt Bern Programme auf die Beine gestellt. Und ja, wir sehen jetzt auch wirklich schon erste Erfolge. Es ist nicht nur so, dass es mehr Spielerinnen hat, mehr lizenzierte Spielerinnen in der Region Bern, sondern es hat auch mehr Schiedsrichterinnen, Trainerinnen, Funktionärinnen. Das ist ganz wichtig, dass man da in den gesamten Strukturen eigentlich ja einen Schritt weiterkommt, damit das auch längerfristig dieser Boom und diese Euphorie weitergetragen werden kann.
Dieser Film, der heißt The Next Chapter, zu Deutsch das nächste Kapitel. Wie genau ist dieser Titel zu deuten vom Film? Ist es jetzt ein letztes, abschließendes Kapitel zu dieser Frauen-Europameisterschaft oder geht die Geschichte noch weiter?
Ja, die Idee ist eben, dass die Geschichte weitergeht. Also wir haben ja in Bern schon mehrfach Fußballgeschichte geschrieben, 1954 mit der WM, 2008 mit den Oranje-Fans, das ist noch allen in besten Erinnerung, dann vielleicht auch der IB-Meistertitel der Männer im 18, dann die Frauen, die letztes Jahr den Meisterinnentitel gewonnen haben. Und ja, wir haben, ich glaube, Lia hat das auch mal gesagt, auf Berns Plätzen wird Fußball gespielt, im Juli 25, das nächste Kapitel gehört uns. Und ja, es ist das nächste Kapitel hat definitiv dem Frauenfußball gehört und soll eigentlich jetzt auch so ein bisschen der Start in eine neue Zeit sein, wo mehr Leute Frauenfußball schauen gehen, wo es mehr Sichtbarkeit gibt, weil das alles ist wichtig, damit sich der Frauenfußball jetzt auch wirklich weiterentwickeln kann.
Hanna Sutter ist Co-Gesamtleiterin der Host City Bern der Frauenfußball-Europameisterschaft. Den Film gibt es online zum Anschauen.
Rabe Info.
SRF passt die publizistischen Leitlinien an und nennt neu konsequent die Nationalität von TäterInnen bei Straftaten und Delikten. Redaktionskollegin Simon Keller hat mit Margaret Meyer von den neuen Schweizer MedienmacherInnen gesprochen. Die freie Journalistin ist Teil des Vorstandes. Die neuen Schweizer MedienmacherInnen setzen sich für eine vielfältige und antirassistische Medienlandschaft ein. Simon Keller, wir sprechen über diese Anpassungen der publizistischen Leitlinien bei SRF. Was genau war der Auslöser dafür?
Gemäß dem Tagesanzeiger war ein Auslöser die Geiselnahme vor 2 Jahren in einem Regionalzug bei Yverdon durch einen 32-jährigen iranischen Asylbewerber. SRF sprach in der ersten Meldung nur von einem Mann, obwohl die Polizei Nationalität und Asylstatus bereits bekannt gegeben hatte. Die Ombudsstelle der SRG rügte SRF später. Herkunft und Aufenthaltsstatus seien für das Verständnis und die Einordnung der Tat relevant gewesen und hätten genannt werden müssen. Sachgerechtigkeit heiße nicht nur, Diskriminierung zu vermeiden, sondern auch wichtige bekannte Fakten offen zu legen.
SRF passt nun seine Leitlinien an. Wie genau begründet SRF das?
SRF schreibt in einer Stellungnahme an Rabe Info, dass es sich um eine Anpassung an journalistische Realitäten handle. Realitäten, in denen eine Unterscheidung zwischen in- und ausländischen Beteiligten und Betroffenen von Straftaten und Unglücken immer weniger gerechtfertigt sei. Wurde die frühere Regelung nicht korrekt angewendet, bestand zudem ein Diskriminierungsrisiko, so SRF. Dieses sei mit der konsequenten Nennung der Nationalität beseitigt, finden sie. Die publizistischen Leitlinien von SRF seien außerdem ein lebendiges Dokument und diese würden regelmäßig der journalistischen Realität angepasst, schreiben sie. Man wolle auch Transparenz schaffen und eine einheitliche Praxis sicherstellen. Im Sinne dessen würden auch die Nationalitäten der Opfer genannt.
Das also die Begründung von SRF zu der Nennung von Nationalitäten bei Straftaten und Delikten. Wird dies allgemein so gehandhabt?
Das habe ich die freie Journalistin Margrit Meyer auch gefragt. Meyer bezieht sich zunächst auf den Presserat, das Organ der Journalismusbranche. Die erste Richtlinie ist die Wahrheitssuche. Sie bildet den Ausgangspunkt journalistischer Tätigkeit. JournalistInnen sind verpflichtet, Informationen zu überprüfen und sorgfältig abzuwägen. Das ist zentrales journalistisches Handwerk. Eine weitere Richtlinie ist das Diskriminierungsverbot. Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung dürfen nur genannt werden, wenn dies verhältnismäßig und sachlich begründet ist. Margrit Meyer erklärt:
Bis jetzt war es so, dass es wirklich die Aufgabe der einzelnen JournalistInnen war, in jedem Einzelfall abzuwägen, mit allen verfügbaren Informationen, die man hat, ob die Nationalität einer der Faktoren ist, die überhaupt relevant sind, um dieses Tatgeschehen einordnen zu können.
So also die freie Journalistin Margrit Meyer zu dieser Nennung der Nationalität. Neu ist, wie SRF in der Stellungnahme gesagt hat, dass die Nationalität sowohl bei den TäterInnen als auch bei den Opfern grundsätzlich genannt wird. Fangen wir mal mit den TäterInnen an. Wo genau ist da das Problem, wenn hier die Nationalität konsequent immer genannt wird?
Margrit Meyer bezieht sich dabei auf Erkenntnisse aus der Kriminologie.
Wissenschaftliche Studien zeigen auch, dass Nationalität alleine wirklich kein zentrales Kriterium ist, um Straftaten, ihre Motivation und ihre Gründe zu erklären.
Margrit Meyer nennt in diesem Zusammenhang Faktoren wie Alter, Geschlecht, sozioökonomische Bedingungen, gesundheitliche Zustände, politische Einstellungen oder eigene Gewalterfahrungen. Diese Faktoren hätten Einfluss auf das Begehen von Straftaten. Die Nationalität sei hingegen nicht der zentrale Faktor. Es bestehe die Gefahr, komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen, wenn diese konsequent genannt werden. Zudem spricht Meyer von der Verantwortung der JournalistInnen.
Was genau meint sie damit?
JournalistInnen müssten in solchen Fällen eine handwerkliche Abwägung vornehmen. Sie müssten sorgfältig prüfen, ob eine Information relevant sei oder nicht. Wenn die Nennung der Nationalität aber generellen Regeln folgt, falle diese Einzelfallabwägung weg. Die Frage, die sich JournalistInnen immer stellen müssen, sei: Ist diese Information relevant, um einen Vorfall zu verstehen oder nicht?
Das heißt nicht, dass eine Nationalitätennennung nicht manchmal Sinn machen kann. Man konnte das ja vorher auch. Und wichtig ist auch, wenn es darum geht, nicht nur von TäterInnen sprechen, sondern auch von Nationalitätennennungen bei Opfern. Jemand kann auch Opfer von einem rassistisch motivierten Angriff sein, auch wenn das Opfer die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, beispielsweise. Das heißt, eigentlich schafft man nicht mehr Transparenz mit dieser Nationalitätennennung, sondern eher eine Verschleierung.
Margrit Meyer sagt weiter, dass die Nennung der Nationalität rassistische Zuschreibungen verstärken könne. Insbesondere wenn andere Faktoren weggelassen werden oder nicht ausreichend erklärt würden. Es helfe also nicht, Rassismus vorzubeugen. Sie spricht auch von einer Simplifizierung.
Die neuen Schweizer MedienmacherInnen setzen sich für mehr Vielfalt und für eine antirassistische Berichterstattung ein. Welchen Einfluss hat die neue Praxis auf die Diversität? Was ist da die Haltung?
Die neuen Schweizer MedienmacherInnen stellen fest, dass sich in den letzten Jahren im Bereich Sensibilisierung viel getan habe. Meyer sagt, man wolle sich mit der Thematik auseinandersetzen, das haben sie gespürt von anderen JournalistInnen. Als neue Schweizer MedienmacherInnen habe man Medien auch auf ungerechtfertigte Nennungen der Nationalität aufmerksam gemacht. Dazu sagt Margrit Meyer:
Was halt am wichtigsten ist, dass man immer auch kritisieren konnte. Also sowohl die Nennung wie auch die Nichtnennung. Beim SRF zum Beispiel hat man die Möglichkeit immer gehabt, über die unabhängige Ombudsstelle eine Änderung einzufordern, wenn man nicht einverstanden war, oder beim Presserat eine Beschwerde einzugeben. Und mit der Anpassung der Richtlinien bei SRF fällt es jetzt weg.
Die Anpassung der SRF-Leitlinien erfolgt kurz vor der Abstimmung über die SAG-Halbierungsinitiative. Steht der Zeitpunkt dieser Aktualisierung der Richtlinien in einem Zusammenhang mit der Initiative?
SRF dementiert das gegenüber Rabe Info. Ich habe Margrit Meyer ebenso nach diesem Zeitpunkt gefragt. Sie sagte mir, sie wolle nicht mutmaßen, finde jedoch, dass der Zeitpunkt Fragen aufwerfe.
Wir wissen, dass die politischen Kräfte, die sich stark machen für einen massiven Abbau der SAG und damit auch eine Reduktion der Informationsmöglichkeiten in Kauf nehmen, dass auch grundsätzlich diejenigen sind, die politisch die Nennung von Nationalitäten fordern. Also sehr vereinfacht gesprochen.
Margrit Meyer findet, solche verallgemeinerten Leitlinien schaden dem journalistischen Handwerk. Sie stellten eine Verkürzung dar und gingen zulasten einer differenzierten Information für LeserInnen und ZuhörerInnen in der Schweiz.
Vielen Dank für die Informationen, Simon Keller, zu den neuen Richtlinien von SRF in Bezug auf die Nennung von Nationalitäten.
Rabe Info. BKA on Air.
Wir gehen heute in die zweite Woche BKA on Air, die Berner Kulturagenda im Rabe Info. Die Berner Kulturagenda, kurz BKA, ist ein Magazin, das alle zwei Wochen wortwörtlich als verlässliche Agenda rund um Kultur und Kunst erscheint. Viele in Bern blättern bereits durch das Heft oder nutzen die Online-Plattform. Die redaktionelle Leitung der Kulturagenda hat Sue Leuenberger und einmal in der Woche, immer donnerstags, gibt sie neu im Ist sie neu im Rabe Info zu Gast. Sue erzählt uns von den Gesprächen hinter den Kulissen und einmal im Monat bringt sie eine Bildbetrachtung mit. Schön, dass du hier bist, Sue, wie geht es dir?
Ja, danke Sarah. Ich finde auch schön, dass ich hier bin. Mir geht's prima. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich spüre den Frühling. Heute, als ich unterwegs war auf dem Velo, habe ich die Vögel pfeifen gehört und es liegt halt einfach etwas in der Luft, das ich nicht beschreiben kann. Ja, ich bin lebendig.
Du fühlst dich lebendig inmitten dieses Frühlingsanfangs. Hast du uns thematisch auch etwas zum Frühling mitgebracht?
Naja, das ist es ja. Also eigentlich komme ich mit etwas sehr Unzeitmäßigem ins Studio, nämlich mit einer Winterreise.
Einer Winterreise von Franz Schubert, hast du mir davor erzählt. Wieso genau Schubert?
Naja, also Schubert geht bei mir eigentlich immer. Ich liebe Franz Schubert und ich bin einfach total hin und weg von diesem wunderbaren und tief melancholischen Liederzyklus, den er uns geschenkt hat mit der Winterreise. Das sind 24 Lieder und ja, die begleiten einen unglücklich Liebenden, der seine Heimat, seine Liebste verlässt und im Schnee in dieser kalten Welt verschwindet. Und für mich geht in dieser Musik einfach die Welt auf Rückzug und es legt sich so eine weiße Decke der Melancholie über alles. Also es ist für mich eigentlich schon fast ein Winteranfangsritual, die Winterreise in den Ohren, die Kopfhörer aufzusetzen und durch den Wald zu spazieren und die verschneiten Bäume anzuschauen.
Ja, diese Lieder, man merkt, diese Lieder von Schubert, die bedeuten dir viel. Jetzt fällt ja hoffentlich kein Schnee mehr, oder wie siehst du das zu?
Ja, ich weiß nicht, ob das Ansichtssache ist, aber also zumindest kann ich nichts dazu sagen aus meteorologischer Sicht. Hoffentlich kommt der Schnee nicht mehr. Wer aber hoffentlich nach Bern kommt, ist der deutsche Tenor Julien Prégardien und die belgische Pianistin Els Biesemans. Die beiden besuchen am allerletzten Februartag die Villa Morion und kommen nochmal ein letztes Mal mit der Winterreise vorbei. Ich habe die beiden jetzt im Vorfeld zwar nicht gesprochen, ich habe sie nicht zum Gespräch getroffen, aber für die BKA habe ich in ihre Musik reingehört und muss sagen, ich kann dieser Melancholie und diesem Winter nicht widerstehen.
Du kannst dir Melancholie nicht widerstehen. Wieso genau lohnt es sich dann jetzt im Frühling oder im Frühlingsanfang wieder in diese Winterlieder hineinzulauschen?
Ja, also für mich gibt es gleich mehrere Gründe. Allen voran ist da diese wunderbare Stimme des deutschen Tenors Prégardien. Ich habe in Aufzeichnungen seiner früheren Auftritte reingehört und bin einfach absolut fasziniert von der Klarheit und der Ausdruckskraft seiner Phrasierungen, also der Betonung des Textes dieser Winterreise.
Kommen wir doch auf den Text zu sprechen, dieser Winterreise. Was genau ist da die Grundlage?
Die Winterreise basiert auf einem Langgedicht von Wilhelm Müller. Das ist ein romantischer Dichter, den Schubert gekannt hat. Und Schubert hat das 1927, nur ein Jahr vor seinem Tod, vertont. Und ja, vielleicht ein bisschen auch wieder zurück zu Prégardien. Was mich so an seiner Interpretation fasziniert, ist so diese Innerlichkeit. Also man hat wirklich das Gefühl, dass er mitlebt mit diesem einsamen Wanderer, der da aus Liebeskummer quasi so der Welt abhanden kommt. Und ja, das ist seiner Stimme einfach anzuhören.
Lass uns doch ein paar Takte in dieses Lied hineinhören.
Ja, sehr gern. Gleich zu Beginn, da ist auch schon eine meiner großen Lieblingsstellen. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus.
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gab von ihr.
Ah, das ist einfach wunderschön, Sarah, oder?
Ja, ist tatsächlich sehr, sehr berührend. Du meintest davor, dass eben diese schöne Tenorstimme ein Grund ist, am Samstag sich diesen Liederzyklus anzuhören. Du meintest, es gibt aber noch andere Gründe, die dich in das Konzert ziehen.
Ja, in der Tat, es geht auch um die Form dieses Liederabends, nämlich das Ganze ist nämlich kein gewöhnliches Konzert, sondern es ist gestaltet nach dem Vorbild von Soirées im 19. Jahrhundert, wie Anno Schubert quasi. Was das heißt? Das heißt, dass die Pianistin Els Biesemans an einem historisch nachgebauten Hammerflügel sitzt beispielsweise.
Und dieser historisch nachgebaute Hammerflügel, der war ja damals zu der Zeit von Schubert gebräuchlich. Wie genau klingt der im Vergleich zu einem modernen Piano?
Ja, ich habe mich etwas schlau gemacht und der Klang dieser historischen Klaviere hat oft mehr Obertöne, viele Obertöne und dadurch, dass die Saiten auch etwas dünner gespannt sind, klingt das Ganze auch ein bisschen fragiler, ein bisschen leiser, aber ja, ich denke, es passt sehr gut zu dieser Fragilität und zu diesem Gesanglichen des Liedzyklus.
Du meintest davor, das ist kein klassisches oder kein Konzert im klassischen Sinne, sondern eben ein Soiree. Was genau ist da das Außergewöhnliche daran?
Ja, also ich bin sehr neugierig auf die Stimmung an so einem historischen Abend, denn es müssen irgendwie intime, aber auch sehr gesellige Abende gewesen sein. Also ich hab erfahren, dass da sogar mitgesungen werden soll. Also man kann sich da auf was vorbereiten. Ich persönlich übe schon mal unter der Dusche, weil eben, wie gesagt, mich zieht das also definitiv nochmals in den Winter rein, trotz allen Frühlingsgefühlen. Und ich muss auch für alle schon Frühlingsverliebten und Frühlingstaumelnden sagen, dass auch in der Winterreise der Frühling sich noch ein letztes Mal im Frühlingstraum ankündigt.
Es gibt diese Sequenz von einem Frühlingstraum in diesem Liederzyklus. Und da lauschen wir doch passend zum heutigen Tag nochmal hinein.
Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei.
Ja, vielen herzlichen Dank, Sue, für deinen Besuch bei uns im Studio und deinen Ausblick. Diese Winterreise mit Julia Prégardien und Els Biesemann gastiert am Samstag, am 28. Februar in der Villa Morion um 19 Uhr. Das BKA On Air Format geht nächste Woche weiter, wieder am Donnerstag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir nun am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 25. 26. Februar. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung, dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's dann morgen wieder, wie immer um 11. Zum heutigen Info beigetragen haben Simon Keller und Noah Bio. Am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.